4
Saulus.
Danach war es in Bethanien recht ruhig geworden. Das Erntefest war vorüber und Lazarus war oft außerhalb beschäftigt, so dass Demetrius mit Enos viel zusammen war. Eines Tages, als Lazarus am späten Abend noch nicht von Jerusalem zurückgekehrt war, wurden seine Schwestern doch ängstlich und sprachen mit Demetrius darüber. Er beruhigte sie: Habt ihr vergessen, dass der Herr über ihn wacht? Ich gebe zu, es muss etwas Besonderes geschehen sein. Fühle aber, es ist nichts Betrübendes. Darum habt Vertrauen, denn ihr wisset, dass selbst der kleinste Zweifel an Gottes Fürsorge die Macht des Feindes in uns stärkt. Lazarus wird in der Nacht nicht heimkommen, der gehässig gesinnten Templer wegen. Morgen früh aber werde ich deshalb selbst nach Jerusalem fahren. Doch Ruhe brachte diese Nacht in Bethanien nicht, denn Pura, das Weib des Jonas, lag in Kindesnöten. Mutter Miriam war bei ihr, aber selbst Jonas, der doch Arzt war, konnte nicht helfen. Schon bei Tagesanbruch rüstete Demetrius mit zwei Dienern zur Abfahrt. Da kam Jonas übernächtig und bat mit angstvollen Augen: Lieber Demetrius, der Herr hat uns heimgesucht. Ich kann meinem Weibe keine Hilfe bringen. Bitte schicke mir durch einen deiner Diener eine Wehemutter. Ich bin in großer Sorge. Lieber Jonas, in einer Stunde sollst du deine Bitte erfüllt sehen. Demetrius hatte es eilig, aber wohin, fragte er sich. Mutter Maria wird mir den besten Bescheid geben. Als der Wagen am frühen Morgen vor ihrem Hause hielt, stand Maria schon reisefertig in der Tür und erwartete ihn, sagend: Schon vor einer Stunde hat der Herr mir die Not Puras angezeigt und ich bin bereit, mit dir zu kommen. Doch um Lazarus habt keine Sorge, er befindet sich mit den Brüdern wohlbehalten hier im Hause. Damit ist mein Besuch erledigt, rief Demetrius froh und fuhr mit der Mutter Maria sogleich zurück, um Freude und Hilfe zu bringen. Pura lag in leichtem Schlummer auf ihrem Ruhebett. Mutter Miriam weinte leise, als Maria eintrat, und meinte: Wie ohnmächtig ist doch der Mensch. Man möchte so gern helfen und kann nichts. Ja, wir Menschen können freilich nicht helfen. Darum muss der Herr und Meister gebeten werden, das uns Fehlende zu ersetzen. Doch wir müssen erst die Bedingungen dazu erfüllen. Und diese sind in diesem Falle großes, festes Vertrauen. Pura war erwacht von den leise gesprochenen Worten. Und als sie die Mutter Maria gewahrte, schluchzte sie auf und ihr ganzer Körper wurde aufgerüttelt. Aber warum denn weinen, liebe Pura? Sprach Maria sanft. Wo der Herr dich so unendlich beglücken will. Alle Himmel sind voll seliger Erwartung, harrend auf den Augenblick, wo sich nach ihren Begriffen das größte Wunder vollziehen wird. Mein Kind, siehe mich fest an. Unser Gott und Vater, unser Schöpfer und Erhalter, unser Heiland und Erlöser, er helfe dir. Er vollende sein Werk in dir. Durch seine Liebe und Erbarmung. Maria drängte den eintretenden Jonas sanft hinaus. Lass uns allein. Du aber erlebe mit den anderen die Heiligkeit dieser Stunde. Dann legte sie ihre Hand auf den Kopf der Pura und nach wenigen Augenblicken war das Kindlein geboren. Als da Miriam das Kind in den Arm der Mutter legte, sagte Maria bewegt: So, meine liebe Pura, nun blicke voll Dankbarkeit in deine Umwelt und dann in deine Innenwelt und erlebe all die Freude, die der Herr dich erfahren lassen will. Wir lassen dich jetzt eine Weile allein, damit du im innigsten Verband mit deinem Heiland und Vater ihm alle Wünsche für dein Kind anvertrauen kannst. Denke auch daran, nie kehren solche heiligen Augenblicke zurück. Nur noch in der Erinnerung kannst du davon zehren. Wir wollen die Freudenkunde jetzt den ängstlich Harrenden bringen. Bald kommen wir wieder zu dir. Im Vorzimmer betete Jonas. Maria sprach zu ihm: Der Herr hat sein Wort wahr gemacht. Du, Jonas, hast jetzt einen neuen Beweis seiner nie aufhörenden Liebe erhalten. Dein Weib hat dir einen Sohn geschenkt. Doch beide bedürfen für kurze Zeit noch des Alleinseins mit dem allgütigen Vater. Sammle auch du dich und erlebe die Weihe, die da ausgeht von denen, die mit Gott allein sein wollen. Wir aber gehen voll Freude zu den anderen. Freuet euch, Kinder, Heil ist uns allen widerfahren, sagte Maria. Alle Angst ist in Freude und alle Sorge in Dankbarkeit ausgelöst. Pura hat einen Sohn geboren und wir dürfen einem werdenden Himmelsbürger unsere volle Liebe angedeihen lassen. Und nun höret weiter. Noch eine andere Freude kann ich euch mitteilen. Gestern kamen aus Syrien einige Brüder zurück und brachten in ihrer Mitte des Heilandes Jesu größten Gegner mit. Saulus von Tarsen. Es muss wie ein Triumphzug gewesen sein, als Saulus vor dem Hohen Rat seine Abkehr vom Tempel bekannte und sein Glaubensbekenntnis für Jesus Christus, den lebendigen Gottessohn, klarlegte. Der Hohepriester war derart betroffen, dass er Saulus mit den ihn Begleitenden ohne Worte ziehen ließ. Bald werdet auch ihr ihn begrüßen können und mit ihm diese große Herrlichkeit der sich ihm offenbarenden Gottesliebe erleben dürfen. Dadurch wurde es gestern recht spät bei uns in Jerusalem und so blieb Lazarus in unserer Mitte. Eure Angst um ihn war ganz unbegründet und war geboren aus eurer Liebe zum Bruder. Wäret ihr aber im Herzen geeint gewesen mit dem, der alles in allem ist, wahrlich, in eurem Innern hätte der Abglanz von Freude sich spiegeln können, wie wir sie gestern erlebten. Und Maria erzählte weiter: Noch nie war bei uns so viel Verkehr wie gestern. Ich vermute, dass auch heute und in den nächsten Tagen viele bei uns einkehren werden. Und es ist eine Freude, so viel Begeisterung zu sehen, weil sie von Herzen kommt, sprach Martha. dann will ich noch ein paar Mägde in dein Haus schicken, denn dich möchten wir noch hier behalten. Demetrius sagte nun, da möchte ich zu den Brüdern fahren und kann die Mägde gleich mitnehmen. Aber zuvor will ich doch zu unserer Kranken gehen und sie und ihr Kindlein begrüßen. Nun wollten sie einmal alle zu Pura, aber Maria bat, wartet noch damit. Eben ist Jonas bei seinem Weibe. Dann aber könnet auch ihr eure Freude bekunden. Jonas, der allein im Vorzimmer geblieben war, dankte auf den Knien seinem Gott für die Hilfe und er flehte seinen Segen für das Kindlein. Da sah er plötzlich eine lichte, große Gestalt, die sich verneigte vor der Mutter und dem Kind und segnend die Hände über beide hielt. Er hörte die Worte, »Gesegnet sei dein Eintritt auf diese Erde, du Menschenkind, damit du deine dir erbetene Mission erfüllen kannst. Du aber, mein Gott und mein Herr, lasse mich, deinen Diener, meine Aufgabe als Schutzgeist an diesem Kind restlos erfüllen. Amen.« Vor Jonas entschwand die Gestalt. Er eilte ans Lager seiner Lieben und voll Dank und Freude kniete er nochmals nieder, in tiefe Andacht versunken. Dann kamen Demetrius und Ennos und segneten Mutter und Kind. Ehe Demetrius abfuhr, zwei Mägde hatten schon Platz genommen, kam Jonas und bat, mitfahren zu dürfen, da es ihn nach Jerusalem ziehe. So fuhr Demetrius nochmals nach der Stadt und unterhielt sich mit Jonas über das eben erlebte Wunder bei Pura. Jonas war der Meinung, dass es Maria gegeben sei, Kranke zu heilen, und nur Maria sei es zu danken, denn sie sei die Begnadete. Demetrius sprach, »Bruder, ich teile diese Meinung nicht. Ich weiß, dass die Gabe, Kranke zu heilen, Geschenk aller sein könnte. Nur erfüllen wir die Bedingungen, die diese Begnadung voraussetzt, nicht. Ich weiß von Ursus, dass er, ohne viel zu reden, schon wunderbare Heilungen durch die Gnade Jesu erlebte. Du magst recht haben mit den Bedingungen, sprach Jonas, denn wie habe ich gerungen mit Gott in dieser Nacht, aber es hat nicht geholfen, weil ich die notwendige Glaubenskraft wohl nicht hatte. Maria betet ja auch, legt dann aber im vollen Bewusstsein seiner Gnade die Hände auf und das Wunder geschieht. Richtig, Jonas. Gott allein weiß, warum sich die Geburt dieses Kindes auf diese wunderbare Art vollziehen musste. Ich aber denke nicht viel darüber nach, sondern bin glücklich, dass wir diese Lösung erfahren durften. Über Dinge, für die ich heute noch keine Erklärung habe, grübele ich nicht, sondern weiß, wenn Zeit und Stunde für mich da ist, erhalte ich auch die rechte Klarheit. Wohl gehe ich oft in mein Herz und halte Zwiesprache mit dem in mir lebenden Gottesfunken. Erhalte ich Antwort, freue ich mich. Bleibt es aber stumm in mir, so bin ich auch ruhig. Dann ist es eben für mich noch nicht an der Zeit. Da gehst du leichter durch das Leben, lieber Demetrius. Ich habe nicht eher Ruhe, bis ich Beweise habe und alles sich restlos aufgeklärt hat. Jonas Lass dir das Verlangen nach Beweisen nicht zu einem Hindernis werden auf dem Wege des Herzens zum Herrn. Ist ein kindliches Anlehnen und Anschmiegen an unseren Heiland nicht genug? Ein einziges Mal habe ich diese Wonnen durchlebt, und in meine Seele ist jener heilige Augenblick eingebrannt, wo ich seine Liebe als das Größte und Herrlichste erleben durfte. Nun mag kommen, was will, ich weiß, er ist mein Heiland und mein ewiger Gott, mein guter Vater. Er ist der Fels, an dem sich alle feindlichen Kräfte eine Niederlage holen werden. Und so bemühe ich mich nur hinter allem Geschehen, doch stets die führende und leitende Absicht des Herrn zu erkennen. So fürchtest du keine Prüfungen oder Versuchungen, die dich vielleicht doch schwach oder mutlos machen könnten? O Bruder Jonas, habe ich früher als blinder Mensch niemand gefürchtet, jeder Gefahr, selbst dem Tod, furchtlos ins Auge geschaut? Was sollte ich jetzt fürchten? Ich fühle mich nicht stark, weil ich etwas besitze, sondern weil Jesus Christus mich besitzt. Ihm gehöre ich, ihm allein gehört mein Leben und mein Vermögen. Nur als Treuhänder fühle ich mich in seinen Diensten. Und in diesem Sinne wird auch Ursus das Geschäft übernehmen. Gewiss muss ich alle Geschicklichkeit anwenden, um etwas zu erreichen. Aber Hindernisse und Schwierigkeiten sehe ich nur als Notwendigkeiten an, die eben überwunden werden müssen, damit ich vor dem eigenen Richter in meiner Brust bestehen kann. Man näherte sich Jerusalem, so schwieg die Unterhaltung. Demetrius fuhr in die Herberge Bethania, übergab Pferde und Wagen dem Pächter, und dann gingen die vier zum Hause Marias, wo die Mägde freudig als Hilfe aufgenommen wurden. Die Brüder waren im eifrigen Gespräch über Saulus, und als Demetrius und Jonas eintraten, merkten beide, dass dessen plötzliche Umkehr doch Meinungsverschiedenheiten unter ihnen hervorrief. Johannes war der Einzige, der offen und rückhaltlos Saulus von Tarsen schon gestern an seine Brust gezogen hatte und mit einem brüderlichen Kuss alles Frühere zu überbrücken versuchte, indem er ihm einen neuen Namen gab. Die anderen aber befürchteten eine neue Falle der Templer. Demetrius teilte dem Lazarus das Wunder bei Pura mit und dass Maria einige Tage in Bethanien bleiben werde. Johannes dankte im Herzen dem Herrn für diese Kunde. Brauchte nun Maria doch nicht Zeuge zu sein von diesen Unstimmigkeiten zwischen den Jüngern. Nach einer Stunde kam nun Saulus selbst in Begleitung von Barnabas, bei dem er beherbergt wurde. Jonas, der Saulus schon kannte, begrüßte ihn sogleich und gab seiner Freude Ausdruck, dass auch er sich vom Tempel gelöst hatte. Demetrius war überrascht, in dem jungen Mann mit dunkelblondem Haar und hellerem, kleinen Bart, der auf ihn einen so guten Eindruck machte, den berüchtigten Saulus kennenzulernen. Die anderen Jünger aber blieben noch recht zurückhaltend, denn sie wussten um die schrecklichen Dienste, die er den Templern geleistet hatte. Lazarus bat nun Saulus um einen ausführlichen Bericht seiner Erlebnisse und fragte, warum Ananias aus Damaskus nicht mit ihm hierher gekommen sei. Saulus, dem man eine seltene innere Freudigkeit ansah, begann mit großem Eifer zu erzählen. Liebe Männer, es ist freilich berechtigt, so ihr meinem Kommen zu euch und meiner plötzlichen Bereitwilligkeit, dem Gottessohne Christus Jesus zu dienen, noch Zweifel entgegensetzet. Glaubet mir aber, dass ich früher in dem Wahn lebte, mit meinem Eifer gegen andersgläubige Juden, unserem Gott Jehova einen großen Dienst zu erweisen und deshalb solche Männer und Frauen in die Gefängnisse einlieferte. Die geheimsten Versammlungen wurden mir hinterbracht und oft habe ich diesen Gemeinden schwerstes Leid zugefügt. Auch wusste ich, dass viele Christen unser Land verlassen hatten und sich in angrenzende Nachbarlande flüchteten. Doch der Tempel, der ja über alle Juden das Verfügungsrecht hat, gab mir die Macht, auch diese außerhalb des Judenlandes Wohnenden als dem Tempel untreu gewordene zu strafen und sie mit Gewalt wieder in ihren alten Glauben zurückzuführen. So habe ich rücksichtslos mit steinernem Herzen die Anhänger des Gottessohnes Jesus mit willigen Werkzeugen des Tempels in die Gefängnisse schaffen lassen. Dann an einem Mittage, wir ritten durch Syrien, unser Ziel war Damaskus, überkam uns der Übermut. Ich sang Spottverse auf den Gekreuzigten und auf die so geduldig leidenden Nazarener. Da schlug plötzlich ein Blitz vor meinem Pferde in die Erde. Mein Pferd ging hoch, warf mich ab und blieb zitternd stehen. Meine 5 Begleiter konnten ihre Pferde fast nicht halten. So bebten auch sie an allen Gliedern. Dann wurde vor mir eine ganz unirdische Gestalt sichtbar, heller wie die Sonne. Und eine laute Stimme erscholl: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich hatte mich etwas aufgerichtet und fragte unter Zittern: Herr, wer bist du? Das sagte die hohe Lichtgestalt: Ich bin Jesus, den du verfolgest. Aber es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Dann wurde es plötzlich finster um mich. Ich stand vom Boden auf, suchte meine Gefährten, sah aber niemanden um mich. Ich rief sie, da reichten sie mir die Hände und fragten erstaunt: Was ist hier geschehen? Wir hörten eine Stimme, dann dich sprechen, und doch sahen wir niemanden. Ich musste bekennen: Ich bin dem Gekreuzigten, dem totgeglaubten Jesus begegnet. Ganz deutlich sah ich seine ernsten Augen auf mich gerichtet, als wollten sie mich durchbohren. Dann hörte ich seine Stimme und wie Donner rauschte es in mir und alles Denken war wie ausgelöscht, als sein Mund ausrief: Ich bin Jesus, den du verfolgest. Dann wurde es um mich Nacht. Und es ist auch noch Nacht. O kommt und führet mich in die nahe Stadt. Ich bin erschüttert bis ins Tiefste. Die Begleiter führten mich schweigend hin in unsere Herberge. Der Wirt bemühte sich, mir zu helfen, aber in mir und um mich blieb alles finster. Ich fand keinen Schlaf, konnte nichts essen und wollte allein sein. Denn verzerrte Gestalten umgaukelten mich. Ich fühlte mich recht elend. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Stand mit feurigen Buchstaben vor mir, als ich mit Gewalt diese verzerrten Bilder verscheuchen wollte. Und der Blick seiner alles durchdringenden Augen ließ mich immer wieder erschauern. Wenn ich glaubte, etwas Ruhe zu haben, wurde ich wieder aufgescheucht und hässliche, von roter Feuersglut brennende Gestalten wollten mich umarmen, so dass ich laut aufschrie. Sie lachten mich aus, umtanzten mein Lager, und diese Qual dauerte für mich eine Ewigkeit. Ich hätte gern meinem Leben ein Ende gemacht, aber ich hatte keine Möglichkeit dazu. Da betete ich zu unserem Gott und flehte um Rettung. Doch der hässlichen Gestalten wurden immer mehr. Sie stießen mich hohnlachend mit ihren Stangen und glühenden Spießen, so dass ich aufhören musste zu beten. Ich jagte im Zimmer herum, obwohl ich blind war. Und mit trotzig nach der Decke erhobenen Händen wollte ich Gott zwingen, sich mir als Retter zu offenbaren. In meiner größten Herzensangst rief ich dann aus: Herr Jesus, wenn es eine Möglichkeit gibt, hilf du mir. Ich weiß, dass ich gegen dich und die Deinen schwer gesündigt habe. Da stand plötzlich vor mir ein lichtes Wesen und sprach freundlich: Saul, Jesus der Herr hat deine Bitte gehört. Er hat deine Reue gesehen und gab mir den Auftrag, dir dein vergangenes Leben mit all den Verkehrtheiten und ihren schweren Folgen zu zeigen. Erkennest du mich? Ich sah diese Gestalt genauer an und sagte erschrocken: Ja, ich erkenne dich. Du bist Stephanus, an dessen Qualen und Tod ich so viel Wohlgefallen empfand. Wohl dir, dass du mich und dich erkennst. Nun wird es mir leichter, dich in eine andere Welt zu führen, vorausgesetzt, dass du mit mir gehen willst. Ich gab stumm meine Zustimmung. Stephanus, kannst du mir verzeihen? Mich bedrückt meine Schuld gewaltig. Und er antwortete: Ich habe allen verziehen und den Herrn und Heiligen Gott und Vater aller gebeten, keinem die Schuld gegen mich anzurechnen. Darum kannst du dich ruhig meiner Führung anvertrauen. Auch ich wünsche ja deine Errettung, damit auch du noch ein brauchbarer und treuer Diener des Herrn werdest. Ich danke dir, antwortete ich. Dein Wunsch ist mir die erste Wohltat in meiner langen, dunklen Bußnacht. Darum tue du weiterhin mit mir, nach deinem Ermessen. Ich folge dir gern. So komm und gib mir deine Hand, sprach Stephanus. Und in diesem Augenblick ward alles hell um mich, und wir schwebten in einer herrlichen Landschaft. In weißen Kleidern lustwandelten schöne Menschen durch blühende Gärten. Liebliche Gesänge drangen an mein Ohr. Es musste ein heiliger Feiertag sein, weil eine so wunderbare Weihestimmung über allem lag. Doch mein Führer Stephanus zog mich weiter, vorbei an Blumentempeln, bis auf einen freien Platz, wo viele Menschen saßen. Hinten stand ein Altar, daneben saß Jesus, der Herr, und hatte wahrscheinlich zu den Anwesenden gesprochen, denn alle Augen leuchteten. Wir aber stellten uns etwas abseits. Wie von vielen Harfen ertönte jetzt eine liebliche Musik und zarter Gesang. Danach kamen, geführt von lieblichen Wesen, zwei Gestalten die Stufen zum Altar herauf, denen man ansah, dass sie Schreckliches erlebt hatten. Ich sah genauer hin und erkannte, es waren zwei Menschen, die ich vor wenigen Tagen ins Gefängnis schaffen ließ. Jesus, der Herr, stand auf und ging ihnen entgegen. Sie sanken ihm zu Füßen. Jesus aber hob sie auf und sprach: Kindlein, ihr habt euch heimgefunden zu mir, eurem himmlischen Vater. Kommet an meine Brust, damit ich euch danke für eure Treue und eure Ausdauer im Leiden. Wie gerne hätte ich euch dieses erspart, aber um des Lebensfeindes freien Willen nicht anzutasten, konnte ich euch nur stärken mit meinem Überwindergeiste. Er umarmte beide, die vor Freude weinten. Mich aber durchbohrte ein tiefer Schmerz, weil ich doch die Ursache all ihrer Leiden war. Fest drückte Stephanus meine Hand und sah mich schweigend an. Als die beiden eine Weile an der Brust des Herrn geruht hatten, sagte er: Kindlein, lasset euch nun an den Platz führen, den meine Liebe für euch bestimmt hat. Dann bat der Herr die anderen: Bringet nun Brot und Wein, damit ihr diese meine beiden Kindlein stärken könnt, dass sie fähig werden, die Wonnen und Seligkeiten zu ertragen, die ich denen bereite, die sich im Kampf für mein Leben bewähren. In dem Augenblick, wo sie Brot und Wein zu sich nahmen, verklärten sich ihre Gestalten und waren im Nu umwandelt. Der Herr sprach weiter: Nun habt ihr das Hochzeitsgewand erhalten, und somit wollen wir uns zur herrlichen Feier begeben. Stephanus zog mich fort, wir schwebten hinweg von dieser schönen Welt. Und Saulus schwieg, wie in Erinnerung daran versunken. Endlich fuhr er fort, dann ward es Abend, ja Nacht um uns. Und Stephanus sprach: Saul, was du bis jetzt hier erschauen und erleben durftest, war Gnade und vollzog sich in meiner, mir vom Herrn geschenkten Innenwelt. Jetzt aber führe ich dich in deine Welt. Ja, wir sind schon mittendrin in diesem Dunkel um uns. Und was du hier erleben wirst, sind Vorgänge, die du selber erleiden müsstest, so Gott dir deinen Fleischleib schon jetzt genommen hätte. Fürchte dich aber nicht, halte dich fester an mich, denn wisse, alle Himmel und ihre Bewohner wollen nur deine und aller Verirrten Rettung. Vor uns schien eine Stadt zu liegen. Feuer und Rauch erhellten die Umgebung und gaben ein schauriges, aber auch sehr trauriges Bild. Wir kamen näher. Es war Jerusalem, wie ich es aber noch nicht gesehen habe. Die Menschen trugen teuflische Masken. Ihre Kleidung schien zu brennen und der Brandgeruch war fast unerträglich. Ein Johlen umgab uns. Man schien uns aber nicht zu sehen. Wir kamen an den Tempel, der von Flammen umgeben war. Und die Hitze wurde unerträglich. Im Mittelbau glühten die Altäre, aber nicht Tiere, sondern Menschen wurden darauf geopfert. Mir ward schwindelig vor diesem Geschehen. Aber Stephanus hielt meine Hand fest. Ich konnte nicht fort. Da kam ein Engel und machte das Zeichen des Kreuzes über all die Unglücklichen. Und plötzlich war alles unseren Blicken entschwunden. Stephanus führte mich zurück. Wir waren wieder in meiner Herberge, und er sprach: Saulus, du sahst die Welt der Seligen und sahst nun auch in die Welt der Verirrten und in ihr verblendetes, abscheuliches Tun. Mehr kann die Gnade des Herrn dir nicht geben. Und nun bestimme dir selber dein künftig Geschick. Nach dem Maße deiner Demut kann dir der Herr beistehen als Kraft. Nach dem Maße deiner Liebe aber kann er dir geben von seiner Liebe und viele Gnadenbeweise. Der Herr sei mit dir. Amen. Nun war ich wieder allein. Verschwunden waren die hässlichen Bilder. Doch war ich in größter Verwirrung, denn ich war ja blind. So rang ich im Gebet und bat demütig Jesus um Abhilfe. Immer inniger flehte ich zum großen Heiland. Und endlich, nach langer Zeit, erschien mir im Geiste ein fremder Mann in weißem Gewand, legte die Hände auf mich und sprach: Bruder Saul, der Herr hat dein Gebet erhört und hat mich zu dir gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege nach Damaskus, will, dass du wieder sehend werdest und mit seinem Heiligen Geiste erfüllt werden möchtest. Wie Schuppen fiel es von meinen Augen. Ich konnte meine Umgebung plötzlich wieder sehen. Und neben mir stand derselbe Mann, den ich schon im Geiste geschaut hatte. Es war Ananias. Dieser sprach weiter: Siehe, lieber Saul, alles, was du im verkehrten Wahn getan, gehöre nun der Vergangenheit an. Da du nun in Jesus, dem alleinigen Herrn, deinen Erlöser finden wirst. Denn nur durch seine Gnade durftest du die Lichtwelt der Erlösten erschauen. Doch durftest du hier nicht verweilen, denn noch bist du Mensch und deine Mission soll erst beginnen. Durch mich fragt dich der Herr, dein Heiland und Erlöser, willst du mir ein getreuer Diener, Nachfolger und Jünger werden? Doch völlig frei, ganz ohne jede Nötigung, sollst du ihm die Antwort geben. Und je nach deinen freien Entschlüssen, wie du dich ihm nahest, wird der Herr dir entgegenkommen. Und so bedenke wohl, Jesus selbst bietet dir Hilfe und Beistand an, damit du ganz von seiner heiligen Liebe erfüllt werden mögest. Ich war erschüttert, warf mich vor Ananias nieder, umschlang seine Knie und fragte, Bruder, bist du ein Mensch oder ein Engel? Zum Richten bist du nicht gekommen, denn deine Worte klingen so glückverheißend. O, der lange Nacht in mir, wie Feuer brennt in mir die Reue, den verfolgt zu haben, der allen Menschen doch nur Gutes bringen wollte. Zu schwer fühlte ich meine Sünden. Doch im Ringen um Befreiung von den Geistwesen, die in höllischer Lust nur Freude am Vernichten hatten, hörte ich den Zuruf, durch das Blut, das geflossen ist, auf Golgatha, ist auch deine Schuld gesühnt. Mache dich dieser Gnade würdig. Da ward es in mir ruhiger, aber Gewissheit erhielt ich erst, als ein letzter innerer Kampf mich hinauf nach Golgatha führte. Dort erlebte ich nochmals die Größe meiner Schuld in all den verkehrten, eigenwilligen Gedanken über Göttliches und ersah den Gottessohn als den einzigen Erlöser davon. Nun erst konnte ich beten zu ihm in voller Dankbarkeit. Und dabei erwachte die Sehnsucht, gut zu machen, o Jesus, du Gekreuzigter, du Lebendiger und von den Toten Auferstandener. Meine Liebe und mein Leben gehört nur dir. Das sagte Ananias, Bruder Saul, der Herr hat dein Bekenntnis angenommen, indem du aus freiem Entschluss heraus deine Liebe und dein Leben ihm weihen willst. So darf ich nun nach dem Willen des Herrn sichtbar der ganzen Geisterwelt dich taufen und weihen. Und er nahm eine Schüssel mit Wasser, segnete dieses und besprengte mein Haupt damit. Ich taufe und weihe dich im Geiste Jesu Christi, damit du ganz erfüllet werdest von seinem heiligen Geiste der Liebe und Erbarmung. Und werdest zu einem berufenen Träger des Gottessohnes Lebens, das er dahingegeben hat, zum neuen Leben für alle Verirrten, damit du Erfüller werden kannst all der Aufgaben, die in deiner Liebe noch verborgen liegen. Des Herrn Friede sei mit dir. Des Herrn Liebe sei dein Leben und des Herrn Segen werde all denen zum Segen, denen du noch Diener sein darfst. Amen. Nun fühlte ich mich wunderbar frei. Und nun erst konnte ich wieder Speise und Trank zu mir nehmen. Saulus schwieg, und keiner wagte, diese Stille zu unterbrechen. Denn alle Herzen standen unter dem Eindruck dieses ganz außergewöhnlichen Gotteserlebnisses. Nach einem tiefen Atemzug fuhr Saulus dann fort: Statt dass ich sonst in den Synagogen nach Christen suchte, predigte ich nun in Damaskus von Jesum und bewies ihnen, dass er der so lange von uns erwartete Messias sei. Doch alle entsetzten sich, wie auch ihr euch entsetzt habet, und es entstand unter den Juden viel Verwirrung. Schließlich verfolgten sie mich, und so musste ich fliehen. In der Nacht, bei geschlossenen Toren, ließen mich dann Brüder in einem Korbe über die Stadtmauer hinab. Und so kam ich hierher. Getreu meinem Versprechen, gut zu machen, was ich an dem Herrn und seinen Gläubigen verbrochen habe, ging ich sogleich in den Tempel, löste mich von allen Verpflichtungen und will nun von dem großen Gottessohn predigen, dem Herrn, der auch den Tod überwinden konnte und nun unser einziges Heil gegen alle Verirrungen ist. Hiermit habt ihr nun meine Erlebnisse und meine Gelübde gehört. Nehmet ihr mich nicht auf in eure Gemeinschaft, so predige ich allein, denn ich will meinem Gott dienen, den ich nun erst in seiner göttlichen Wesenheit erkennen durfte. Mit dieser Beichte vor euch, seinen Jüngern, lege ich nun meinen alten Namen ab, und als Paulus will ich als ein wahrer Gottesdiener euch, allen Gläubigen und allen Heiden, dienen. Denn Jesus Christus hat mir von seiner Kraft, von seinem Willen und von seinem Heiligen Geiste gegeben. Stunden waren darüber vergangen. Die Brüder waren tief ergriffen von dieser mächtigen Gnade, die einen Saulus zu einem Paulus umgewandelt hatte. Dann musste Petrus bekennen: Lieber Johannes, wir haben dir weh getan mit unseren Zweifeln, denn unsere Herzen waren hart und unsere Gedanken waren nur auf unseren Schutz bedacht. Verzeihe uns, denn nun haben wir aufs Neue die Größe der Macht und Herrlichkeit in unserem Herrn als Jesus Christus erlebt. Darum, lieber Saulus, sei uns in der Liebe Jesu als unser lieber Bruder Paulus willkommen. Und dieses unser Heim sei nun auch dein Heim, Gesegnet seien deine Dienste und gesegnet deine Liebe. Nun war aller Bann gewichen. Ein rechter Eifer machte sich bemerkbar und jeder wollte mit Paulus reden. Dieser aber sagte: Meine Brüder, ich möchte noch viel gut machen an denen, die noch gefangen gehalten werden, und will versuchen, ihnen wieder die Freiheit zu bringen, damit ich das Vertrauen aller gewinne. Damit verabschiedete er sich. Demetrius fuhr mit Lazarus und Jonas nach Bethanien zurück, und alle Bewohner waren hoch erfreut, als Lazarus ihnen in der Abendstunde diese wunderbare Bekehrung des Paulus schilderte. Apostelgeschichte 9, Vers 1, folgende. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf das, so er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr im Gesichte: Ananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt die Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem namens Saul von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat, zu Jerusalem. Und er hat allhier Macht, von den hohen Priestern zu binden alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er den Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet werdest. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus, und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen: Ist das nicht der zu Jerusalem? Verstörte alle, die diesen Namen anrufen, und darum hergekommen, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern. Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohnten, und bewährte es, dass dieser ist der Christus. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat zusammen, dass sie ihn töteten. Aber es ward Saulus kundgetan, dass sie ihm nachstellten. Sie hüteten aber Tag und Nacht an den Toren, dass sie ihn töteten. Dann nahmen ihn die Jünger bei der Nacht und taten ihn durch die Mauer und ließen ihn in einem Korbe hinab. Da aber Saulus gen Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu tun, und sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf der Straße den Herrn gesehen und er mit ihm geredet und wie er zu Damaskus den Namen Jesu frei gepredigt hatte. Und er war bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des Herrn Jesu frei.